Ja, im Jahr 2016, da fand einer der größten Skandale statt, der durch einen sogenannten Leak hervorgerufen wurde. Bei einem Leak spricht man immer dann, wenn es eine Menge an Informationen gibt, die streng geheim gehalten werden sollen. Da soll keiner irgendetwas drüber wissen und erfahren, aber dann aus irgendeinem Grund kommen die Informationen doch an die Öffentlichkeit. Keiner weiß unbedingt, wie das passiert, aber auf einmal sind sie da und alle wissen Bescheid. Und so etwas ist damals auch passiert. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht daran. Es ging nämlich um Briefkästen, so wie die hier. Es kam nämlich raus, dass verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, Politiker, Schauspieler, Sportler, Firmen gegründet haben, Unternehmen gegründet haben, deren Hauptsitz in Panama war. Und sie haben dann natürlich gehofft, dass sie dadurch steuerliche Vorteile haben, weil in Panama zahlt man weniger Steuern auf das, was man erwirtschaftet, und sind dadurch illegalerweise zu viel Geld gekommen. Und als es ans Tageslicht kam, gab es einen großen Aufschrei. Das wurde in der Presse breitgetreten wie sonst was. Wochenlang hat man nichts anderes mehr gelesen. Die Personen haben einen riesen Image-Schaden erhalten. Die Strafen hielten sich leider in Grenzen, aber das war für die einfach unfassbar unangenehm. Die haben alles dafür getan, dass das geheim bleibt, und jetzt taucht auf einmal irgendwo so eine CD auf der dann alles drauf stand. Und auf einmal wussten alle Bescheid. Geheimnisse sind immer so eine Sache. Ich denke, jeder von uns hatte oder hat ein Geheimnis, das er irgendwie verwahrt. Manchmal sind das so unangenehme Sachen, bei denen man nicht möchte, dass das herauskommt. Das möchte man am liebsten mit ins Grab nehmen. Manchmal sind es auch schöne Dinge, ja, die man geheim halten möchte. Da erwartet man vielleicht ein Kind und man möchte die Schwangerschaft der Frau nicht so früh herausposaunen. Oder da ist jemand verlobt und man möchte gerne noch vielleicht ein, zwei Wochen warten, bis das alle erfahren. Und man hält es dann eben geheim. Dann ist es schön, wenn so etwas ans Tageslicht kommt. Und heute, in dem Text, den wir uns anschauen wollen, soll es auch um ein Geheimnis gehen, das geleakt wurde. Ein Geheimnis, das jetzt aber nicht dann irgendwie unangenehm war, dass es ans Tageslicht kam, sondern ein unfassbar schönes Geheimnis. Ein Geheimnis, das eine unglaubliche Wahrheit auch für uns heutzutage beinhaltet. Und es soll heute um eine offenbarte oder die offenbarte Wahrheit gehen, von der Paulus im Kolosserbrief schreibt, im Kapitel 1 ab Vers 24. Wir haben ja bislang schon die ersten beiden Predigten im Kolosserbrief gehabt und gehört und gesehen, dass Paulus einen Brief an eine Gemeinde schreibt, die er persönlich gar nicht kennt. Ja, also sein Mitarbeiter Epaphras, der hat die Gemeinde gegründet, und er kommt jetzt zu ihm und sagt: Hier, Paulus, das ist die Gemeinde, da geht es an sich ganz gut, aber die hat auch gewisse Probleme. Und Paulus, er nimmt sich jetzt die Zeit und schreibt einen Brief, um dieser Gemeinde beizustehen in den Problemen, die sie haben. Und er schreibt auch, dass er erstmal dankbar dafür ist, dass sie an Jesus glauben, und bittet darum, dass sie doch mehr und mehr erkennen, wer Gott wirklich ist und was Gott getan hat. Und damit sie das mehr und mehr erkennen, führt er ihnen Jesus vor Augen. Er zeigt ihnen die Herrlichkeit und die Schönheit Jesu auf. Das haben wir letzte Woche gehört in diesem Lied, dass Jesus der Erstgeborene ist vor der Schöpfung. Er hat alles gemacht, alles ist ihm untertan, und er hat die Versöhnung hervorgerufen. Und nachdem er das alles getan hat, kommt er zu dem Abschnitt, den wir uns heute betrachten wollen, in Kolosser 1, den Versen 24 bis 32. Und da heißt es: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Um die offenbarte Wahrheit soll es heute Morgen gehen. Und das Erste, was Paulus uns hier zeigt, ist, dass diese offenbarte Wahrheit Freude bringt. Paulus fängt diesen Abschnitt an mit den Worten, jetzt freue ich mich. Und wenn man den Brief bis hierhin gelesen hat, dann ist das auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, da ist eine Gemeinde, die glaubt an Jesus, die möchte mit Jesus unterwegs sein. Die hat noch nicht alles verstanden, aber sie glaubt an ihn und sie lebt mit ihm. Und wenn man die Verse vorher gelesen hat, wie Paulus in Schwärmen gekommen ist über Jesus, über die Größe und Herrlichkeit Jesu, dann kann man sich vorstellen, dass dieser Mann sich freut. Aber wenn man dann weiterliest, dann stellt man fest, diese Freude ist irgendwie ein bisschen paradox. Er sagt nämlich, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Und das ist irgendwie seltsam. Wie kann man sich freuen, wenn man leidet? Zumal, wenn man für jemanden leidet. Also man freut sich ja noch nicht einmal, wenn man selbst irgendwie Schmerzen hat. Ja, wenn man sich irgendwie in der Küche den Finger geschnitten hat oder beim Sport irgendwie den Knöchel verstaucht hat, dann tut das weh und dann freut man sich ja nicht. Und jetzt freut er sich nicht, weil er selbst aufgrund eigener Verschulden leidet, sondern er leidet für andere und darüber freut er sich. Und da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, Mensch, warum leidet er überhaupt für die? Und wenn man Paulus Briefe verfolgt, also nicht nur den Kolosserbrief an sich, sondern alle Briefe, dann stellt man fest, dass wenn er an eine Gemeinde schreibt und ob er die Gemeinde kennt oder nicht, dann hat er ein bestimmtes Prinzip. Wenn diese Gemeinde ein Problem hat, dann ist es auch mein Problem. Dann leide ich mit dieser Gemeinde mit, dann schmerzt mich das, dass sie durch diese schwere Zeit geht. Und diese Gemeinde hat große Probleme gehabt. Wir werden es in den nächsten Predigten noch hören. In Kapitel 2 schreibt er, dass da Leute reingekommen sind, die mit Visionen um sich geschmissen haben und dadurch falsche Lehren reingebracht haben. Da sind Juden gekommen und haben gesagt, ihr müsst nicht nur an Jesus glauben, sondern ihr müsst auch das Gesetz halten. Da sind griechische Philosophen gekommen, die gesagt haben, ja, es ist schön und gut, dass ihr es erkannt habt, dass ihr schlechte Menschen seid und dass ihr Hilfe braucht. Aber wenn ihr noch mehr hinzugewinnt an Erkenntnis, noch mehr Wissen aneignet, dann werdet ihr verstehen, was wirklich Leben ist. Und Paulus, er sieht dieses Problem, dass er in die Gemeinde reinkommt und er leidet mit, weil er sieht, dass die Gemeinde versucht ist, diesen falschen Lehren hinterherzulaufen. Aber wenn er hier schreibt, dass er für die Gemeinde leidet, dann meint er, so verstehe ich das, nicht allein diesen seelischen Schmerz, sondern das Wort, das hier für Leiden benutzt wird, das meint auch körperlichen Schmerz. Und er führt das auch weiterhin aus, indem er sagt, er freut sich nicht nur, dass er für sie leidet, sondern er ergänzt in seinem Fleisch, also in seinem Körper, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Und damit meint er jetzt nicht, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht ausreichen würde für die Rettung. Also es ist nicht so, Jesus ist am Kreuz gestorben für die Schuld, für die Sünde der Menschen und jetzt muss Paulus irgendwie noch zwei, drei Bausteine dazufügen, damit dieses Opfer perfekt ist. Das meint er nicht. Sondern was er hier mit Bedrängnissen meint, das sind Schmerzen und Leiden, die man erfährt, weil man in der Nachfolge Jesu unterwegs ist. Weil man mit Jesus lebt und das möchte, was Jesus, das tut, was Jesus von einem möchte. Und Paulus selbst kann da ein Lied von singen. Ja, er selbst sitzt ja gerade im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Und er sitzt nicht im Gefängnis, weil er irgendwo eine Playstation geklaut hat oder so, sondern er sitzt da, weil er Jesus verkündigt hat. Und er leidet aufgrund seines Dienstes für Jesus. Und so wie ich diesen Vers verstehe, ist es so, dass es ein gewisses Maß gibt an Leid, das für die Gemeinde vorgesehen ist, das Gott für die Gemeinde bestimmt hat. Und Paulus durch seinen Dienst am Evangelium fügt jetzt quasi seinen Teil dazu bei, dass dieses Maß, dass dieser Eimer voll wird mit Leiden. Und jeder einzelne Gläubige, der für Christus leidet, der fügt auch etwas zu dem hinzu. Also Paulus, er leidet für die Gemeinde, weil er die Probleme sieht. Er leidet auch, weil er selbst im Gefängnis sitzt, weil er das Evangelium verkündigt. Auch das ist ja ein Dienst für die Gemeinde gewesen. Aber warum freut er sich? Warum freut er sich? Das muss ja eine unvorstellbare Nachricht gewesen sein, die er verkündigt hat, wohl die dieses Leid komplett in den Hintergrund drängt, die dafür sorgt, dass die Freude trotzdem ganz oben steht. Und Paulus, er schreibt uns, was dieser Grund dieser Freude ist, in den folgenden Versen. Er sagt zunächst einmal, dass er ein Diener der Gemeinde geworden ist. Der Gemeinde, für die er leidet. Ja, ein Dienst hat auch immer etwas mit Opfern zu tun. Ja, man muss Zeit opfern, man muss vielleicht Geld opfern. In dem Fall muss Paulus teilweise auch mit seinem mit körperlichen Leiden rechnen. Und er hat vorhin schon gesagt, in Kapitel 1, Vers 23, also im letzten Vers vom letzten Sonntag, dass er Diener des Evangeliums ist. Ja, also ein Diener des Evangeliums ist auch ein Diener der Gemeinde. Das Evangelium dient der Gemeinde, dient dem Wachstum der Gemeinde. Und er ist das nicht einfach so geworden, sondern, also er hat sich nicht einfach so dazu entschieden, sondern nach der Verwaltung Gottes. Ja, also es ist wie so in einem großen Betrieb, ja, da ist der Chef, der sagt, wir machen jetzt dieses Projekt. Du bist für das Marketing zuständig, du bist für die Finanzen zuständig, du bist für Social Media zuständig, wie auch immer. Und Gott hat dieses große Projekt, die Welt mit seinem Evangelium zu erreichen, und hat Paulus jetzt den Auftrag gegeben. Er schreibt hier im Blick auf euch, also mit dem Blick auf die Nationen, auf diejenigen, die nicht Juden sind, dieses Evangelium weiterzugeben. Und wozu? Um das Wort Gottes zu vollenden. Also hat Gott irgendetwas vergessen? Also Gott hat irgendetwas gesagt und jetzt muss Paulus noch irgendwie drei Sätze hinzufügen, weil irgendwas vergessen wurde? Das denke ich nicht. Die NGÜ, die übersetzt diesen Vers meiner Meinung nach sehr treffend, wenn sie sagt, dass er dazu beauftragt ist, die Botschaft in ihrem vollen Umfang bekannt zu machen. Also Gott hat nicht irgendetwas vergessen, sondern die Menschen, die haben irgendetwas falsch verstanden oder es ist einfach noch nicht ganz klar gewesen, wie Gott etwas gemeint hat. Und das ist eben dieses Geheimnis, das jetzt offenbart worden ist. Da war irgendetwas im Verborgenen, was die Menschen bis jetzt noch nicht wussten, wie das gemeint ist. Und jetzt, nach all den Jahren, nachdem die Weltgeschichte an diesem Punkt angekommen ist, hat er seinen Heiligen, also denjenigen, die an Jesus glauben, die verstanden haben, dass ich ein Sünder bin, der Vergebung braucht und der nur durch Jesus Vergebung erlangen kann. Denen wurde das jetzt offenbart. Denen wurde das jetzt bekannt gemacht. Wie haben wir ja gerade gehabt, neue Regierung, ja, die haben irgendetwas ausgehandelt, einen Vertrag, und dann tritt der Bundeskanzler irgendwann auf und macht bekannt, das ist jetzt unser Plan, so gehen wir vor. Und jetzt ist auf diese Art und Weise, irgendetwas war am Verborgenen, keiner wusste genau wie, und jetzt ist es bekannt gemacht worden. Denn es war folgendermaßen: Nachdem Gott die Erde geschaffen hat und Adam und Eva sich dazu entschieden haben, lieber einer Schlange zu vertrauen, als Gott zu vertrauen, hat Gott Adam und Eva eine Verheißung gegeben. Und er hat ihnen gesagt, es wird jemand kommen, ein Schlangenzertreter, der den Kopf dieser Schlange zertreten wird. Und Adam und Eva haben das geglaubt. Und die waren sich sicher, das wird einer von unseren Söhnen sein. Hat sich natürlich schnell herausgezeichnet, dass es nicht einer von ihren Söhnen war. Dann später wurde immer klarer, okay, es ist gar nicht nur ein Nachfahre von Eva, sondern ein Nachfahre Abrahams. Dann spitzt sich das zu, ein Nachfahre aus dem Stamme Juda, ein Nachfahre von König David. Und immer mehr und mehr hat Gott im Alten Testament offenbart, woher der Messias kommt. Und es wird auch immer mehr klar, was der Messias, dieser Retter, tun wird. Und dann kommt dieser Retter auf die Erde im Neuen Testament, in Jesus. Gott kommt auf die Erde. Und die Menschen verstehen nicht, die Juden verstehen nicht, dass das der Retter ist. Weil Jesus irgendwie so komische Dinge sagt, die sie mit ihrem Glauben überhaupt nicht vereinbaren können. Weil er zu Menschen geht, die überhaupt nicht fromm sind. Und dann passiert auch noch etwas, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, dass da Juden sind, die dann doch an Jesus glauben, und dann sind da irgendwelche Nationen, die auf einmal auch an Jesus glauben. Und das war sehr befremdlich. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen, wie befremdlich das war für die Gläubigen in Jerusalem vor allen Dingen. Und Paulus, er sagt, dass gerade diese Wahrheit, dass auch die Nationen gläubig werden, dass das ein Geheimnis war. Und das ist jetzt offenbar. Und dieses Geheimnis, das lautet Christus in euch. Christus in euch. Und das klingt für den einen oder anderen von euch und für mich auch vielleicht erstmal überhaupt nicht besonders. Weil ich damit aufgewachsen bin. Wenn ich gläubig bin, dann ist Christus eben in mir. Aber wir müssen es mal vorstellen. Es gab im Alten Testament eine Stiftshütte und später mal einen Tempel. Da gab es einen Ort, da gab es einen Thron Gottes, das können wir lesen, am Ende von 2. Mose, da kommt die Stiftshütte eingeweiht und die Herrlichkeit Gottes kommt herab. Und keiner kann in die Stiftshütte rein. Weil niemand dazu in der Lage ist, sich diesem heiligen, diesem herrlichen Gott zu nähern. Und Gott gibt dann Gebote, die es ermöglichen, dass einmal im Jahr der Hohepriester hineintreten darf in dieses Allerheiligste, unter gewissen Voraussetzungen. Und jetzt ist die Botschaft, die Paulus gibt, und das ist ein Geheimnis. Die Philosophen sagen, diese Geheimnisse, die werden nur ganz bestimmte Personen erkennen. Und Paulus sagt, nein, 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 nein. Das gilt für alle Heiligen, für alle, die glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Christus ist in dir. Der Jesus, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, dem alles unterworfen ist, der Erstgeborene ist vor aller Schöpfung, der gestorben ist, der auferstanden ist. Alles das, was er vorher aufgezeigt hat. Dieser Jesus, der lebt in dir. Der ist hier drinne. Das ist unfassbar. Das ist unvorstellbar. Und dieses Wissen, dass Christus in mir lebt, das ist eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das bedeutet, dass ich eines Tages in der Ewigkeit mit Gott sein darf. Christus lebt in mir. Das sagt Paulus den Kolossern hier. Ihr müsst nicht noch irgendwie weiter nach irgendwelchen anderen Dingen suchen und ihr müsst nicht noch irgendwelche weiteren Gesetze erfüllen. Christus lebt in euch, wenn ihr an Jesus glaubt. Und diese Wahrheit, ihr Lieben, diese Wahrheit, die gilt auch dir. Wenn du an Jesus glaubst, dass Christus in dir lebt. Und das ist diese Gewissheit des Geheimnisses, dieser Wahrheit. Die ist es, die dazu führt, dass Paulus sich freuen kann, auch wenn er gerade leidet. Weil das eine unfassbare Botschaft ist, eine unfassbare Nachricht, die wir nicht begreifen können. Aber Christus erlebt in jedem Einzelnen von uns. Und wenn ich in mein Leben schaue, da muss ich sagen, dass ich das so oft vergesse. Dass ich so oft nicht daran denke, dass Christus in mir lebt. Und ich schaue mich um und ich sehe Herausforderungen und Probleme und ich leide darunter und freue mich einfach überhaupt nicht. Weil ich einfach gar nicht daran denke, dass Christus in mir lebt. Weil ich gar nicht richtig verstanden habe, was es bedeutet, dass Christus in mir lebt. Aber wisst ihr, was das heißt, dass Christus in dir ist? Es bedeutet, dass du eine Beziehung mit Gott haben kannst und dass du sündlos bist. Weißt du, ein heiliger Gott, der kann nicht mit Sünde zusammen sein. Das geht nicht. Das trennt. Sünde trennt von Gott. Aber wenn dieser Christus jetzt in dir lebt, dann bedeutet das, dass du in seinen Augen sündlos bist. Weil du geglaubt hast, dass Jesus deine Schuld bezahlt hat. Wenn Christus in dir ist, dann bedeutet das, dass Gott dir niemals fern ist. Auch wenn du das Gefühl hast, deine Gebete gehen nur bis zur Decke. Die müssen gar nicht weitergehen. Weil Christus in dir ist. Du bist nie alleine. Jesus ist da. Wenn Christus in dir ist, dann bedeutet das nicht, dass du aus eigener Kraft irgendwie versuchen musst, dich zu verändern, Charakterzüge abzulegen und so weiter. Nein, Christus ist in dir. Und er hat die Macht, er steht über allen Dingen und er kann dich verändern und er wird dich verändern. Und wenn Christus in dir ist, brauchst du keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil du weißt, dass das Leben nach dem Tod erst so richtig beginnt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist noch viel, viel mehr, was dahinter steckt, dass Christus in dir ist. Und wir werden es niemals ganz erfassen. Aber ich möchte das lernen und ich möchte dir Mut machen und dich herausfordern, das auch zu tun, dass du, wenn du jeden Morgen, wenn du aufwachst, dass du mit dankbarem Herzen Gott sagst, danke dir, dass Christus in mir ist, dass er in mir lebt, egal wie es mir gerade geht, das ist es, worauf es ankommt, Christus lebt in mir. Und ich möchte dich dazu herausfordern, in ganz normalen Alltagssituationen, dass du immer wieder daran denkst. Weißt du, wenn dein Kind wieder die Buntstifte auspackt und die weiße Tapete anmalt, bevor du zu dem Kind hingehst und ihm sagst, dass es überhaupt nicht geht, denk daran, Christus ist in mir. Wenn du auf der Straße unterwegs bist und wieder, es schleicht schon wieder irgendjemand vor dir her, so ein Sonntagsfahrer, bevor du dich über den ärgerst, denk daran, Christus ist in dir. Wenn du dich benachteiligt fühlst in der Schule oder auf der Arbeit, bevor du dich auskotzt über deinen Chef, deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler bei irgendwelchen anderen und schlecht über sie redest, denk daran, Christus ist in dir. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns dieser Wahrheit immer mehr bewusst werden, dann werden wir nicht nur Freude haben in unserem Leben, sondern wir werden auch Veränderungen erfahren. Und die Menschen werden das tatsächlich sehen in uns, dass Christus in uns lebt, wenn wir uns das bewusst machen und immer wieder dorthin zurückkommen, dass Christus in uns lebt. Das ist die Botschaft, das Geheimnis, das jetzt offenbar gemacht worden ist. Und wenn du hier sitzt und bis jetzt noch kein Kind Gottes bist, noch nicht daran glaubst, was Jesus für dich getan hat, dann möchte ich dir sagen, auch wenn du das Gefühl hast, dass Gott irgendwo da ganz weit oben ist und du hier unten, du da niemals hinkommst, glaub mir, Gott ist kein ferner Gott. Er möchte auch in dir sein. Und das Einzige, was du tun musst, ist deine Schuld und deine Sündhaftigkeit anzuerkennen, zu sagen, Gott, ich habe versagt. Es tut mir leid, dass ich ohne dich leben wollte. Vergib mir. Und dann wird er auch in dir einziehen. Und auch du kannst sagen, Christus lebt in mir. Und kannst auch diese Freude und die Herrlichkeit dieser Botschaft erkennen und verstehen. Dieses Geheimnis, Christus lebt in mir, das ist der Freudengrund, den Paulus hat, weshalb er auch in diesem Leid, das er hat, sich freuen kann. Aber er geht auch weiter und sagt, dieses Geheimnis, das ist nicht nur für uns gedacht, für jeden Einzelnen, sondern dieses Geheimnis, es soll verkündigt werden. Er sagt weiter, ihn, also Christus, verkündigen wir. Paulus ist ein Bote, der ausgesandt ist von einem König und er stellt sich auf einen Marktplatz und liest den Erlass vor, den der König herausgegeben hat. Und die Botschaft, die er weitergibt, die ist Christus, die ist das, was er getan hat. Er wird später davon schreiben in dem Brief, dass da eben andere Leute sind, die andere Dinge verkündigen, irgendwelche Philosophien, die mit irgendwelchen Gesetzen um die Ecke kommen und die proklamieren. Aber Paulus sagt, nein, das ist nicht das, worauf es ankommt. Das ist nicht das, was ich weitergebe. Ich predige Christus. Das ist es. Das ist die Botschaft, die jeder hören sollte. Und die möchte ich weitergeben. Und er macht das auf zwei Arten. Er macht es einmal, indem er ermahnt oder zurechtweist. Ja, wenn er sieht, dass jemand, der macht etwas Falsches, der macht etwas, was Gott nicht gefällt, dann sagt er nicht, ist nicht so schlimm, ich gehe mal weiter, sondern er weist diese Person zurecht und sagt, das ist eigentlich nicht richtig. Gott möchte das eigentlich nicht. Und das steht jetzt nicht im Widerspruch dazu, dass Jesus sagt, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge und dann kannst du den Splitter im Auge deines Nächsten entfernen. Sondern Paulus ist sich schon dessen bewusst, dass er selbst fehlerhaft ist und dass er nicht vollkommen und perfekt ist. Aber er hat den Auftrag, und alle Gläubigen haben den Auftrag, dass wir einander ermahnen sollen, wenn Sünde in unserem Leben sichtbar wird. Und das Zweite, was er tut, ist, er lehrt oder er unterrichtet. Ja, wenn man in der Schule ist, da hat man Matheunterricht und dann lernt man irgendwelche Formeln, die man vorher nicht kannte. Und im Optimalfall bringt der Lehrer das einem so bei, dass man es am Ende versteht. Aber dass man weiß, wie man ein Gedicht zu analysieren hat. Oder warum ein Baum Frucht bringt oder keine Frucht bringt im Biologieunterricht. Oder was auch immer man da eben lernt. Und Paulus, er bringt jetzt eben nicht solche Sachen bei, sondern er bringt geistliche Wahrheiten bei. Geistliche Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Das, was Gott verkündigt hat, das gibt er weiter in aller Weisheit. Weil er weiß, ich kann es nicht jedem gleich erzählen. Ich brauche Weisheit dafür. Ich kann es einem Kind nicht so beibringen wie einem theologischen Professor. Es muss unterschiedlich sein. Deshalb predigt er, lehrt er, braucht er Weisheit dafür. Und was ich hier sehr interessant fand, ist, dass Paulus das mit jedem Menschen macht. Oder man könnte auch sagen, mit aller Art von Menschen. Ja, also er macht das jetzt nicht nur gegenüber Leuten, die Jesus nicht kennen, ja, dass er die darauf hinweist, ihr braucht Jesus. Und deshalb predige ich euch das jetzt. Nein, er macht das auch gegenüber Leuten, die gläubig sind. Er macht das nicht nur gegenüber Leuten, die in die Gemeinde kommen, also Gottesdienstbesucher sind, sondern er macht das auch außerhalb der Gemeinde, weil da sind ja auch Menschen. Er macht das nicht nur gegenüber Menschen, die sich so anziehen und so aussehen, wie es ihm gefällt, sondern er geht zu jedem hin. Egal, wie sie aussehen oder wie sie riechen. Er macht es auch nicht davon abhängig, aus welcher Kultur sie stammen. Nein, er geht eben zu jedem Menschen hin. Zu allen. Keine Ausnahme. Jeder einzelne Mensch soll Christus hören. Jeder einzelne Mensch soll darauf hingewiesen werden, dass er Jesus braucht, darauf hingewiesen werden, wo Fehler sind und soll verstehen, was Jesus getan hat. Und wozu macht er das? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Vollkommen, damit verbinden wir jetzt in der Regel, dass etwas perfekt ist, ja, dass kein Fehler mehr. Aber wenn Paulus hier davon spricht, dass er sie vollkommen in Christus darstellen möchte, dann meint er damit, dass sie reif und erwachsen werden in Christus. Ja, dieses Wort vollkommen, das wurde häufig auch für erwachsene Menschen genutzt, also in der damaligen Zeit. Also er möchte die Gläubigen und die Nichtgläubigen dazu bringen, dass sie dazu in der Lage sind, gute Entscheidungen nach dem Willen Gottes zu treffen. Nicht, weil das von vorne irgendwo gepredigt wird, sondern weil sie es selbst verstanden haben und selbst nach Gottes Willen leben wollen. Aber Paulus weiß auch, dass das kein einfacher Weg ist, das zu tun. Er muss sich darum bemühen und er muss kämpfend darum ringen. Das ist zum einen eine körperliche Arbeit, die den Körper einfach müde macht. Das schafft einen. Ja, wenn du den ganzen Tag im Garten stehst, den Garten umgräbst, Unkraut ziehst, die Hecke schneidest und weiter, dann fällst du am Abend tot ins Bett. Das ist körperlich anstrengend. Das meint Paulus damit, wenn er sagt, dass er sich bemüht. Er strengt sich körperlich an, aber er muss auch kämpfend ringen. Ja, in einem Ringkampf ist es nicht so, dass ich einfach nur die Arbeit mache, sondern da werde ich auch attackiert, da werde ich angegriffen. Und ich muss die ganze Zeit auf der Hut sein und die nächste Attacke, vor der nächsten Attacke, die kommen könnte. Und Paulus weiß, dass es anstrengend ist, Christus zu verkündigen, auf die Art und Weise, wie er das tut. Aber er weiß auch, dass er es nicht alleine machen muss. Er weiß auch, dass Gott in ihm wirkt, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Gott ist derjenige, der ihn dazu befähigt, diesen Auftrag auszuführen, Christus zu verkündigen, ihn verkündigen wir. Und als ich das gelesen habe, diese Verse gelesen habe, da muss ich ehrlich sagen, das hat mich betroffen gemacht, wenn ich auf mein Leben geschaut habe. Und ich musste mir die Frage stellen, André, was ist die Botschaft, die du verkündigst? Verkündigst du ihn oder andere Dinge? Wisst ihr, wenn man es jetzt mal runterbricht auf gewisse Bereiche so des weltlichen Lebens, so, ne? Wenn man in einem Verein ist, ein Fußballtrainer, der wird mit dir, während er im Dienst ist als Trainer, nicht darüber sprechen, was das nächstbeste Burgerlokal ist oder wo du den besten Döner kriegst, sondern wird mit dir darüber sprechen, wie die Taktik fürs nächste Spiel aussieht, welche Rolle du spielen sollst, und dann wird er mit euch vielleicht auch den Gegner analysieren, damit ihr wisst, was die Schwächen sind. Wenn du ein Musikinstrument lernst, dann wird deine Musiklehrerin nicht mit dir darüber sprechen, welche Mode aktuell der letzte Schrei ist, sondern sie wird dir Tipps und Tricks geben, damit du das Klavier, die Gitarre, die Oboe oder was auch immer du lernst, spielen kannst. Und warum machen sie das? Damit du besser wirst in dem Bereich. Ist ja logisch. Ja? Das bedeutet jetzt nicht, dass sie, also außerhalb ihres Dienstes, werden sie natürlich über andere Dinge reden. So, ne? Aber wenn sie im Dienst sind, dann reden sie darüber, weil sie möchten, dass du besser wirst in dem, was du tust. Aber worüber rede ich, wenn ich im Dienst bin? Und damit meine ich jetzt nicht meine Arbeitsstelle. Damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt meinen Gemeindedienst, wenn ich hier vorne stehe. Ihr hört ja, worüber ich gerade spreche. Paulus, er sah sich als Diener des Evangeliums, als Diener der Gemeinde. Und jeder Einzelne von uns ist ein Diener am Evangelium, ein Diener der Gemeinde. Jesus sagt uns, wir sollen hinausgehen und Jünger machen. Aber kann es sein, dass wir vergessen, dass dieser Dienst nicht nur in diesen vier Wänden hier oder wie viele Wände auch immer das hier sind, stattfindet? Das ist ein 24-7-Dienst. Ohne Pause. Ohne Ausnahme. Und jetzt, versteht mich nicht falsch, das möchte ich nicht sagen, wir dürfen nie wieder über andere Dinge reden als Jesus. Okay? Ihr dürft eure Hobbys haben, ihr dürft über Fußball reden, ihr dürft über euer Lieblingsessen reden, ihr dürft über den Sieger des Eurovision Song Contests reden, keine Ahnung. Das dürft ihr alles machen. Aber ich möchte die Frage stellen, redest du überhaupt über Jesus? Ist er überhaupt Teil deiner Verkündigung? Wenn die Leute an dich denken, denken die überhaupt daran, ach, das ist der, der auch über Jesus redet? Oder das ist die, die über Jesus redet? Kann es sein, dass wir diese Wahrheit, diese unfassbare Wahrheit, Christus lebt in mir, dass es für uns so normal geworden ist, dass es überhaupt nicht erwähnenswert ist, dass wir darüber sprechen, was Jesus getan hat und wer Jesus ist? Der Gottesdienst, der wird auf jeden Fall im Laufe der nächsten Stunde, ich kann nicht genau sagen, wann er zu Ende ist, aber er wird zu Ende sein. Und ihr werdet nach Hause fahren und ihr werdet am Mittagstisch sitzen. Worüber werdet ihr reden? Wird es darüber gehen, worüber ihr nach dem Gottesdienst gesprochen habt, dass Person XY demnächst dann in Urlaub fährt? Ach, die haben es so gut. In Urlaub, da würde ich auch gerne wieder hin. Oder dass diese Familie so und so weit ist mit dem Hausbau und jetzt diese und jene Projekte anstehen. Wird es darum gehen, welche Fehler vielleicht im Gottesdienst passiert sind oder welche nicht? Oder wird es darum gehen, Jesus zu verkündigen? Und dass ihr über das redet, was Jesus getan hat, was Gott euch heute wichtig gemacht hat im Gottesdienst, was ihr dazugelernt habt, um andere zu ermutigen und zu ermahnen vielleicht auch, und voranzubringen im Glauben. Wenn ihr heute Abend euch mit Freunden trefft, was werden die Themen sein, über die ihr reden werdet? Wird dort irgendwie Jesus erwähnt? Wird Jesus dort verkündigt? Werdet ihr darüber sprechen, dass Christus in euch lebt und was es für unfassbare Auswirkungen hat auf euer Leben? Wird es darum gehen oder nicht? Wir können eigentlich immer über Jesus reden. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Das ist die Botschaft, die dafür sorgt, dass Paulus im Gefängnis sitzt und leidet und sich trotzdem freuen kann. Das zieht sich auch durch die ganze Weltgeschichte. Das sind Menschen, die leiden für Jesus und die freuen sich trotzdem, weil Christus in ihnen ist, weil das die beste Botschaft der Welt ist. Aber sprechen wir darüber? Verkündigen wir ihn? Reden wir darüber, was uns wichtig geworden ist im Gottesdienst? Reden wir darüber, was uns in der stillen Zeit wichtig geworden ist oder was wir vielleicht auch nicht verstanden haben? Ja, wir wollen doch wachsen werden, wir wollen doch auch vollkommen werden in Christus, oder nicht? Oder reicht dir dein Status quo, dass du denkst, ja, es genug reicht, es ist genug, so wo ich jetzt gerade bin? Jesus möchte dich eigentlich verändern, dass du mehr und mehr wirst wie er und nicht so bleibst, wie du bist. Das ist eigentlich sein Wunsch. Aber es ist auch dein Wunsch, vollkommen zu werden. Rede doch darüber, was du mit Gott erlebt hast, wie du ihn erfahren hast. Hab den Mut, andere auch mal darauf hinzuweisen, wenn sie etwas tun, was Gott nicht gefällt. Und warte nicht darauf, dass andere auf diese Person zugehen. Oder sprich am Ende noch schlecht hinter dem Rücken der Person, sagst, hast du mitbekommen, was die gemacht hat oder was der gemacht hat? Geh doch hin und sprich mit der Person darüber. Ja, das ist unser Auftrag, auch als Gemeinde, dass wir einander ermahnen und dass wir einander lehren, um vollkommen zu sein in Christus, um geistlich zu wachsen. Bist du dir dessen bewusst, dass es auch dein Auftrag ist, das zu tun? Das passiert nicht nur hier vorne, es ist gut, dass das hier vorne passiert. Und ich bin dankbar dafür, dass wir hier Predigten aus der Bibel haben und über Jesus hören und lernen. Aber jeder Einzelne von uns ist dazu beauftragt, eben dies zu tun. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das ist nicht einfach. Aber Gott ist da und er hilft dir. Er ist in dir und er wird dir die Kraft geben, gemäß der Kraft seiner Wirksamkeit, die in dir wirkt, in Kraft, wie Paulus es ausdrückt. Lass dich von ihm gebrauchen und verkündige diese Botschaft. Christus ist in euch. Er ist es, den wir verkündigen sollen. Aber gerade diese Botschaft, die wir verkündigen sollen, die ist es auch, die stark umkämpft ist. Und davon spricht Paulus jetzt zu Beginn von Kapitel 2 und dann auch durch das gesamte Kapitel 2 hindurch, was wir dann die nächsten beiden Wochen hören werden. Er spricht hier von einem Kampf, den er führt. Ein Wettkampf, in dem es nur einen Sieger geben kann. Ja, es ist nicht so nach dem Motto, dabei sein ist alles wie bei Olympia, sondern da gibt es Widerstand und man muss kämpfen. Und er kämpft jetzt eben für Leute, die er selbst gar nicht kennt oder die ihn auch gar nicht kennen. Er kämpft für die Gemeinde in Kolossee, aber auch um die in Laodicea. Ja, das ist die heutige Türkei und da in diesem Rechteck, da sind eben diese beiden Städte Kolossea und Laodicea und auch die Stadt Hierapolis, die am Ende von Kapitel 4 auch noch erwähnt wird. Und diese Gemeinde hat wahrscheinlich Epaphras gegründet. Und diese drei Gemeinden hatten anscheinend alle ähnliche oder die gleichen Probleme. Und Paulus, er hat diese Gläubigen nie gesehen, sie haben ihn nie gesehen, aber er kämpft jetzt für sie und setzt sich für die Gemeinde ein. Und er macht das auf drei Arten oder ja, in drei Schritten oder mit drei Zielen, drei Zwecken. Er kämpft zum einen, damit ihre Herzen getröstet werden. Da waren Irrlehren in der Gemeinde. Ja? Und diese Irrlehren haben die Gemeinde anscheinend verunsichert. Sie sind mutlos geworden. Waren sie vielleicht gar nicht mehr sicher, ist das, was ich hier glaube mit Jesus, Jesus alleine rettet, richtig? Und sie brauchten Trost. Und deshalb betet Paulus für sie und deshalb schreibt er ihnen auch diesen Brief, um sie zu trösten. Er macht es aber auch, damit sie vereinigt werden in Liebe. Denn es scheint so, dass durch diese Irrlehren irgendwie Risse in der Gemeinde entstanden sind. Ja, haben sich Parteiungen gebildet. Die einen, die vielleicht eher so dahin tendiert haben, sich zu den Philosophien zu orientieren oder zu den Gesetzen und andere, die an Jesus festgehalten haben. Und es ist Lieblosigkeit entstanden in der Gemeinde. Deshalb schreibt er dann auch später in Kapitel 3, dass sie einander vergeben sollen und das Band der Liebe anziehen sollen. Ja. Die Einheit wurde zerstört oder wurde ein Stück weit kaputt gemacht aufgrund der falschen Lehren. Und deshalb kämpft er darum, dass diese Einheit wieder zustande kommt, aber eben auch, dass sie in der Gewissheit des Verständnisses zunehmen. Dass sie Gewissheit bekommen, dass das, was sie gelernt haben von Epaphras, dass das die Wahrheit ist. Dass sie in dem Verständnis immer mehr hinzugewinnen können und verstehen, Jesus ist es, der genügt. Die Rettung passiert durch Jesus und es ist egal, welche Angriffe von außen kommen, egal, welche Lehren von außen kommen, daran halten wir fest. Und er kämpft darum, dass ihre Herzen Trost erfahren, dass sie Einheit haben und dass sie diese Heilssicherheit haben, Gewissheit haben, weil sie dadurch dann zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes kommen. Zur Erkenntnis dessen, was es bedeutet, Christus in euch, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Die Philosophen, die Griechen haben nach Erkenntnis gelächzt, die wollten nichts mehr als einfach mehr und mehr zu wissen. Und Paulus sagt, ihr wisst schon alles. Christus in euch. Das ist das ultimative Geheimnis, das gelüftet werden musste. Und das ist gelüftet. Und ihr dürft das wissen. Aber jetzt müsst ihr noch darin wachsen. Und lasst euch nicht irreleiten und irgendwo anders hingehen und dort nach Wahrheit suchen. Denn Christus ist der Schatz. Er ist der Schatz, der gehoben werden musste und der gehoben worden ist und der ausreicht. Im 19. Jahrhundert, da gab es den sogenannten Goldrausch. Ja, da sind Menschen, zum Beispiel nach Kalifornien gereist, die haben ihr bisheriges Leben aufgegeben. Die haben ihren Job gekündigt, die haben ihre Familie verlassen. Die haben alles hinter sich gelassen mit einem Ziel. Endlich reich sein. Endlich Gold haben. Und viele von denen sind arg auf die Nase gefallen. Die haben nämlich gar nichts gefunden und hatten am Ende überhaupt nichts. Warum? Weil sie an der falschen Stelle gesucht haben. Sie haben den Schatz an einer falschen Stelle vermutet. Und die Gemeinde in Kolossä, die stand jetzt eben auch in der Gefahr, den Schatz der Weisheit und der Erkenntnis an der falschen Stelle zu suchen. In irgendwelchen Philosophien, in Gesetzen und so weiter. Und Paulus sagt, Christus ist der Schatz. Und wie die Kolosser damals, so stehen wir heutzutage auch in der Gefahr. In der Gefahr, uns falschen Schätzen hinzugeben und Weisheit und Erkenntnis darin zu finden, wie man vielleicht zu mehr Geld kommt, wie man ein gesünderes Leben bekommt. Wir stehen in der Gefahr, Lehren hinterherzulaufen, die uns wirkliche Erkenntnis bringen. Weil wenn du das verstanden hast, dann bist du wirklich weise. Wenn du verstanden hast, dass Gott doch alle Menschen liebt und niemand in die Hölle kommt, dann hast du es doch geblickt. Wenn du endlich verstehst, dass jede Religion doch dieselbe ist. Wenn du verstehst, dass der Mensch doch eigentlich ganz gut ist, dass er einfach nur ein Opfer seiner Umstände ist, dann hast du es verstanden. Aber das ist alles Lüge. Das möchte uns einfach nur blenden und es bringt uns auf die falsche Fährte. Und wenn wir uns einfach so diesen Ideologien, die in der Welt sind und die natürlich auf uns eindringen, auf der Arbeit, in der Schule, auf der Straße, überall, wenn wir uns dem einfach so hingeben und uns kampflos in die Ecke stellen, dann werden die uns überwältigen. Dann werden wir entmutigt werden. Dann wird die Einheit verloren gehen. Dann wirst du daran zweifeln, ob der Glaube an Jesus wirklich rettet. Und deshalb spricht Paulus hier davon, dass es ein Kampf ist, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Nicht nur, er kämpft natürlich für die Gemeinde, aber er weiß auch selbst, das ist ein Kampf, den ich selber auch führen muss. Ich muss wachsen in dieser Erkenntnis und mehr zunehmen. Aber wie kann ich das machen? Wie kann ich mehr und mehr zu dieser Erkenntnis kommen, dass Christus in mir lebt, zur Erkenntnis, Gott einfach mehr zu verstehen? Naja, das Erste und Einfachste, was irgendwie auch abgedroschen klingt, ist natürlich, dass du in der Bibel liest. Weil in der Bibel, da geht es doch um Jesus. Da geht es um das, was er getan hat. Da beschreibt er sich selbst. Und da wird klar, was es bedeutet, dass er in dir ist. Du kannst dir aber auch gute Andachtsbücher besorgen, die dir helfen, sich immer wieder darauf zu fokussieren, was Christus in dir bedeutet, was er dir geschenkt hat. Ein Buch, das wir zu Hause gerade leben und was ich sehr empfehlen kann, das lautet Jeden Morgen neue Gnade. Da gibt es jeden Tag eine Andacht darüber, die dir aufzeigt, was du in Christus geschenkt bekommen hast. Und was es bedeutet, dass er in dir lebt. Und es gibt dir Sicherheit, wenn du dich damit auseinandersetzt. Du kannst dir Zeit nehmen, um an eine Bibelschule zu gehen oder einen Bibelgrundkurs zu besuchen, um mehr und mehr darin zu wachsen, in dem Verständnis, was es bedeutet, dass Christus in dir lebt. Du kannst zu den Gemeindeveranstaltungen kommen, weil hier Christus verkündigt wird. Du kannst dir jemanden an die Seite nehmen und zu zweit könnt ihr in Jüngerschaft euch mit Gott, mit Gottes Wort auseinandersetzen und lernen, was es bedeutet, dass Christus in euch ist. Und was du auf jeden Fall auch tun solltest, ist bete. Bete und ringe darum, dass du das immer mehr verstehst, was es bedeutet, dass Christus in dir ist und welche Veränderung, welche wunderbare Botschaft das in dir bewirkt, aber auch was es was es für deine Nächsten bedeutet. Bete für andere in der Gemeinde, dass auch sie das mehr und mehr verstehen. Und kämpfe darum, ringe darum, dass diese Erkenntnis wachsen könnte. Die Erkenntnis dieser unfassbaren Wahrheit, die weitergegeben wurde, die geleakt wurde, ja, dass Christus in dir, Christus in uns lebt. Das dürfen wir glauben und das sollte Freude in uns auslösen. Das mehr und mehr zu verstehen, macht dir das jeden Tag neu bewusst, in jeder Situation des Alltags, in der du bist, dass Christus in dir lebt. Sei dazu bereit, das weiterzugeben. Verkündige ihn. Verkündige ihn in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, aber natürlich auch auf deiner Arbeit, in der Schule, wo auch immer du bist. Und ringe darum, dass du diese Botschaft immer mehr begreifst. Dass sich diese Botschaft immer mehr in dir setzt und du verstehst, was es bedeutet, dass Christus in dir ist. Die Kolosser, sie standen in der Gefahr, diese Botschaft zu vergessen. Und deshalb schreibt Paulus ihnen diesen Brief. Und in den nächsten Versen werden wir auch die konkreten Gefahren, also genauer über die konkreten Gefahren sprechen, die ich heute immer wieder habe anklingen lassen. Aber lasst uns nicht die gleichen Fehler begehen wie sie damals. Lasst uns diese Wahrheit vor Augen behalten und uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und daraus Kraft für den Alltag gewinnen, Kraft für den Dienst, Kraft für das Leben mit Gott. Diese unglaubliche Wahrheit, Christus in uns, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.